Deutschlandfunk, Marktplatz.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Britta Fecke. Im Pool kein Wasser, dafür welke Blätter. Statt Meeresrauschen nur das Dröhnen der Schnellstraße. Wenn die schönsten Tage des Jahres zum mittelmäßigen Desaster werden und Mängel die Freude am Urlaub schmälern, wird die Frage aktuell, welche Ansprüche der Reisende gegenüber dem Veranstalter oder Anbieter hat und wie sich diese durchsetzen lassen. Vor Ort, noch während der Reise oder danach, wenn es um Schadensersatzforderungen geht. Welche Rechte Pauschalreisende haben, worauf Individualreisende achten müssen und was das neue Reiserecht in der Praxis bedeutet, das diskutieren wir in diesem Marktplatz mit Professor Tobias Ehlen vom Fachbereich Touristik an der Hochschule Worms, Sabine Fischer-Volk, Juristin und bis gestern Rechtsreferentin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg und Holger Hopper-Dietzel, Rechtsanwalt für Reiserecht in Wiesbaden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, die Paragraphen für die schönsten Wochen des Jahres, dann rufen Sie uns gerne an, europaweit und gebührenfrei unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Ehlen, wie definiert sich überhaupt eine Pauschalreise?
Also eine Pauschalreise ist tatsächlich im BGB definiert und eine Pauschalreise liegt immer dann vor, wenn Sie zwei verschiedene Arten von Reiseleistungen für denselben Zweck der Reise als Gesamtheit sozusagen buchen. Und Reiseleistungen hat der Gesetzgeber nun freundlicherweise auch definiert und hat gesagt, das liegt immer dann vor, wenn wir entweder eine Beförderungsleistung haben plus eine Beherbergungsleistung, ein Mietwagen beispielsweise, ein Mietmotorrad oder sonstige touristische Leistungen. Ja, und sonstige touristische Leistungen können Sachen sein wie Tickets für besondere Veranstaltungen, eine Sportveranstaltung, Theaterticket und so weiter. Wenn das ein Paket bildet, dann sprechen wir von einer Pauschalreise.
Das heißt also, ich habe auch schon eine Pauschalreise, wenn ich den Flug selber gebucht habe, das Hotel und irgendein eine Tauchexkursion nochmal gesondert, dann ist aber diese Hotelreise mit der Tauchexkursion eine Pauschalreise.
Wenn Sie das bei einem Anbieter gebucht haben und der Ihnen das als eine Gesamtheit einer Leistung anbietet, dann sprechen wir von einer Pauschalreise. Wenn Sie hingegen das Ganze separat buchen, Sie buchen sich den Flug auf einer Website, einer Airline, buchen sich das Hotel auf einer Hotel-Website und dann noch eine Exkursion auf einer speziellen Website, sprechen wir in der Regel nicht von einer Pauschalreise. Dann sind wir bei Individualreisen.
Mhm. Welche Rechte wer hat und wie man die durchsetzen kann, das wollen wir gleich ausführlich diskutieren. Frau Fischer-Volk, seit dem Sommer des letzten Jahres gilt ja das neue Reiserecht. Mhm. Welche Verbesserungen oder auch Nachteile haben sich seitdem ergeben für die Verbraucher?
Naja, wie das immer so ist, wenn es ein neues Gesetz gibt und wenn Richtlinien umzusetzen sind, dann ist nicht jeder glücklich damit. Wir hatten ja in Deutschland ein sehr hohes Schutzniveau im Reiserecht. Und wir mussten uns leider von bestimmten Dingen verabschieden, zum Beispiel Einzelleistungen. Eine Hotelübernachtung zum Beispiel war unter bestimmten Voraussetzungen, wurde als Pauschalreise angesehen, wenn ein Veranstalter die katalogmäßig angeboten hat. Davon mussten wir uns verabschieden. Das ist ein bisschen schade. Aber es gibt auch Verbesserungen, wie mein Vorredner schon sagte. Es wurde genauer definiert, was eine Pauschalreise ist. Und es wird aber gleichzeitig auch komplizierter, wenn man verschiedene Begriffe erläutert. Und es ist nicht immer alles so einfach zu bewerten, weil der Urlauber in aller Regel denkt, er hat jetzt eine Reise gebucht und das war's. Und wenn man ihn rechtlich beraten will, muss man heute genauer nachfragen. Früher konnte man genau unterscheiden, es ist eine Pauschalreise und das ist eine Einzelleistung. Das wird jetzt ungleich schwieriger. Entweder man hat im Reisebüro gebucht oder auch online auf einer Plattform und es wird diffiziler, sage ich mal.
Herr Hopper-Dietzel, wir haben Glück, dass Sie hier sind, weil eigentlich wären Sie in München zu Gericht und hätten auch Pauschalreisende vertreten, einem relativ, ich würde mal so ja, salopp sagen, heftigen Fall.
Ja, der Fall, der war in der Tat sehr heftig. Es war ein junges Paar auf Hochzeitsreise. Das hat eine Reise auf die Malediven gebucht. Und Bestandteil dieser Reise war natürlich Flug und die Übernachtung. Also somit war es eine Pauschalreise. Und dann haben die vor Ort im Hotel noch dazu gebucht, einen Schnuppertauchkurs bei einer Tauchschule, die im Hotel angesiedelt gewesen ist. Und bei einem der Übungstauchgänge wurde die Frau dieses Paares von einem Motorboot im Wasser überfahren. Jahren. Das heißt, also sie war so kurz unter der Wasseroberfläche und ein zum Hotel gehörendes Motorboot, das ist über sie hinweggefahren und hat ihr mit der Schraube beide Beine zertrümmert. Sie wurde lebensgefährlich verletzt, war mehrere Wochen im Krankenhaus und hat das jetzt zwar soweit es möglich ist überstanden, aber es bleiben halt auch noch Schäden zurück, die sie ihr ganzes Leben mit sich tragen wird.
Jetzt ist ja die Frage, es war ja eine Pauschalreise, wenn auch in den Malediven, also nicht in europäischem Raum, so hat sie es ja in Deutschland wahrscheinlich gebucht. Welches Recht wird dann angewendet?
Ja, sie hat wirklich Glück, dass sie bei einem deutschen Reiseveranstalter die Pauschalreise gebucht hat. Es kommt unser altes Pauschalreiserecht zur Anwendung und ihr Anspruchsgegner ist die Firma mit Sitz in Deutschland und somit konnte man dann natürlich auch vor einem deutschen Gericht klagen und die Ansprüche bestimmen sich alle nach unserem deutschen Recht und das sind hier in diesem Fall eine ganze Menge von Ansprüchen, die die Verletzte hat.
Auch wenn sie diesen Tauchkurs individuell noch vor Ort gebucht hat?
Ja, hier lag die Besonderheit darin, dass das Motorboot, das gehörte nicht zum Tauchkurs, sondern das Motorboot war sozusagen eine Hoteleinrichtung. Das Motorboot diente nämlich dazu, um Hotelgäste vom Flughafen abzuholen und dann zu dieser Hotelinsel auf den Malediven zu bringen. Und somit war es dann letztendlich eine Bestandteil der Reiseleistung. Eine Hoteleinrichtung war ursächlich für die Verletzung.
Jetzt lassen Sie uns auch an diesem tragischen Fall noch mal ganz kurz schildern. Wie wäre es gewesen, wenn diese jungen Menschen so gebucht hätten, wie es hier heute auch oft üblich ist? Nämlich, ich buche meinen Flug individuell, schaue einfach bei irgendeinem Online-Anbieter, welcher Flug am günstigsten ist und suche mir dann noch im Netz ein Hotel und buche auch das. Hätten die dann Ansprüche geltend machen können?
Ja, bestimmt auch, aber nicht nach unseren deutschen Regeln, sondern dann hätten die Ansprüche ausschließlich gegen den Betreiber des Hotels bestanden. Man hätte dann wahrscheinlich auch das nationale Recht zur Anwendung gebracht und man hätte auch vor dem nationalen Gericht, also im Zielgebiet, klagen müssen. Und das ist natürlich, gerade wenn die Länder exotischer werden, für deutsche Reisende besonders schwierig.
Es ist ja nun doch schon häufiger so, dass nicht nur pauschal gebucht wird, sondern eben individuell. Sie hatten das ja gerade gesagt, Herr Ehlen. Man sucht sich halt den Flug aus und dann irgendwie das Hotel. Welche Ansprüche habe ich eigentlich, wenn mein Flug enorme Verspätung hat und dadurch ich eine Hotelnacht verliere, beziehungsweise bezahle, aber gar nicht wahrnehmen kann? Ich verliere eigentlich auch einen Urlaubstag, habe aber jetzt nicht dieses Gesamtpaket, sondern kann ich dieser Fluglinie sagen, so weil ihr jetzt 10 Stunden zu spät seid, zahlt ihr mir bitte die Nacht und am besten noch den versäumten oder verplemperten Urlaubstag? Geht das?
Das geht. Das muss man sich im Einzelfall natürlich immer genau angucken. Aber grundsätzlich geht das. Es ist nur etwas komplizierter als im Pauschalreiserecht, wie Herr Robert-Dietzel schon gesagt hat. Da hat er völlig recht. Das Pauschalreiserecht ist einfach. Da gucke ich in ein Gesetz, in der Regel das BGB, und dann kann ich den Fall lösen. Im Einzelfall ist das schwierig. Wenn man im Individualreiserecht unterwegs ist, muss man eben verschiedene sozusagen Rechtsgrundlagen heranziehen. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, was Sie sagen, einfach ein Flug ist verspätet, nehmen wir mal an, der ginge aus irgendeinem Abflughafen der EU, dann käme die Fluggastrechteverordnung gegebenenfalls zur Anwendung und dann hätte der Fluggast zum ersten Mal einen Anspruch auf vielleicht eine Entschädigung nach der Fluggastrechteverordnung. Muss man im Einzelfall gucken, warum war der Flug verspätet, kann sich die Airline vielleicht entschuldigen oder nicht. Und bei dem zweiten Fall, den man anguckt, dann muss man eine zweite Rechtsgrundlage hinzuziehen, die auch Verspätungsschäden regelt. Das ist dann das sogenannte Montrealer Übereinkommen. Da gibt es also eine weitere Rechtsgrundlage, dann kann man dann schauen, dass gegebenenfalls die erste Hotelnacht, die ich bezahlt habe, aber die ich aufgrund der Verspätung nicht nutzen konnte, dass ich dort von der Airline das noch zusätzlich als Schaden ersetzt bekomme.
Wie realistisch ist das, wenn ich das ohne Anwalt versuche durchzusetzen? Was haben Sie da für Erfahrung?
Mir kommt zu Ohren. Ich bin jetzt ja nun kein Anwalt in der Praxis, aber ich höre häufig, dass es durchaus Geschäftspraxis mancher Airline, ich bin mal etwas vorsichtig, sein soll, auch zum Teil berechtigte Anspruchsschreiben von betroffenen Fluggästen kategorisch abzulehnen, im Vertrauen darauf, dass die Fluggäste keine weiteren Schritte einleiten, weil sie Rechtsstreitigkeiten scheuen.
Frau Fischer-Volk lächelt schon die ganze Zeit so wissend. Vielleicht können Sie mal aus Ihrem großen Erfahrungsschatz ein bisschen sagen, was Sie erlebt haben.
Also ich habe ja viele Verbraucher vertreten, auch vor Airlines, außergerichtlich. Ja. Die Verbraucherzentralen dürfen nur außergerichtlich beraten. Mit ganz gutem Erfolg, muss ich sagen. Ja, wenn man gut argumentiert, manchmal mussten wir dann nochmal nachlegen, nochmal eine Frist setzen. Aber in aller Regel klappt das. Und wenn sie sich gar nicht geäußert haben oder nach unserer Auffassung zu wenig bezahlt haben, dann haben wir gerne an die Schlichtungsstelle SÖP in Berlin verwiesen. Und dort wurden dann in aller Regel gute Entschädigungen auch gezahlt.
Aber Sie würden schon sagen, nicht abschrecken lassen, das ist Standard, als wenn man auch eine Kur beantragt, das ist Standard. Erstmal wird gesagt, nein, machen wir nicht.
Dass man sich nicht abschrecken lassen sollte.
Sondern dranbleiben.
Genau.
Herr Hopper-Dietzel, Ihre Erfahrungen werden wahrscheinlich noch ein bisschen differenzierter sein.
Ja, ich möchte gerade noch mal das Beispiel, das Sie eben genannt haben, aufgreifen. Mhm. Die Frage Fluggastrechte Entschädigung plus weiteren Schadenersatz. Darüber wird der BGH am kommenden Dienstag verhandeln. Da ging es nämlich genau um diesen Fall. Der Fluggast, der hat zwei unterschiedliche Leistungen gebucht, nämlich die Beförderung. Die Fluggesellschaft hat die Ausgleichszahlung gezahlt, aber die Kosten für die erste Hotelübernachtung, die jetzt letztendlich von dem Fluggast nutzlos aufgewendet wurden, die sind nicht erstattet worden. Es geht zwar nicht um so richtig viel Geld, aber immerhin um etwas mehr als 600 Euro. Und das Landgericht Frankfurt hat die Klage abgewiesen. Mit der Begründung, das wird verrechnet, weil die Fluggastrechteverordnung sieht da so eine Verrechnungsvorschrift, hat da so eine Verrechnungsvorschrift und da hat man die Anrechnung vorgenommen. Das heißt, mit der Ausgleichszahlung sollen dann auch die weitergehenden Ansprüche abgedeckt sein. Und das Landgericht Frankfurt hat aber die Revision zugelassen und über diese Revision verhandelt der BGH jetzt am kommenden Dienstag. Also das darf man gespannt sein, was dabei herauskommt.
Mhm. Vor allen Dingen, es könnte ja auch mal Fälle geben, wo die Entschädigung, die die Airline zahlt, gar nicht ausreicht, wo die Folgekosten noch höher sind. Das ist ja auch der interessante Fall. Wird dann gesagt, 600 Euro meinetwegen, damit ist alles abgegolten oder eben nicht, ja.
Wie sind denn eigentlich die Sätze für so einen verlorenen Urlaubstag? Gibt es da Pauschalsätze oder rechnet sich das nach dem Preis, den man eigentlich für den Urlaub ausgegeben hätte?
Nein, also das war mal in früheren Zeiten. Es ist aber so, der BGH hat vor einigen Jahren entschieden, hat beispielsweise dort den hälftigen Reisepreis angesetzt für eine Reise, die ins Wasser gefallen war. Ja? Aber wie gesagt, wenn man jetzt tageweise berechnet, man sagt ja beispielsweise auch, es gibt ja viele Urlauber, deren Gepäck kommt erst nach 3 Tagen, 4 Tagen oder gar nicht an. Dann sagt man zum Beispiel für den Tag, wo man sich am Flughafen kümmern muss, wo ist mein Gepäck geblieben, gibt es Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfolgen in Höhe eines Tagesreisepreises beispielsweise.
Und dieser Tagesreisepreis errechnet sich wie?
Ja, man nimmt die Reisetage, man nimmt den Reisepreis geteilt durch die Reisetage und hat dann den Preis für einen Urlaubstag.
Also es ist dann in Relation zu dem Geld, was ich auch schon ausgegeben habe.
Genau.
Verstehe. Nehmen wir mal an, ich fliege nicht, sondern bin klimafreundlich unterwegs und nehme den Zug. Versuche irgendwie den Nachtzug gemütlich von München nach Venedig zu erwischen und der fährt nicht. Gelten dann die ähnlichen Ansprüche? Also kann ich auch der Bahn, sei es die deutsche oder die österreichische Bahn, kann ich die in die Pflicht nehmen, dass sie mir diesen Tag, den ich in Venedig nicht verbringe, sondern wartend in München auf dem Bahnhof, kann ich auch die Bahn in die Pflicht nehmen?
Also es gibt vergleichbare Regeln, denen zu den Fluggesellschaften gibt es auch für alle anderen Verkehrsträger. Tatsächlich, es gibt es also für die Bahn, das gibt es für Busse und das gibt es sogar für Schiffe, für Fähren, also wenn sie im Fährverkehr in Griechenland beispielsweise unterwegs sind. Und auch die Regeln für die Deutsche oder für die Bahn sind europäisch koordinierte Regeln, das heißt, die gelten im gesamten Raum der EU. Und diese Regeln sehen eben auch Entschädigungsleistungen für Verspätungen, für Zugausfälle, für gegebenenfalls eine Hotelübernachtung, wenn man irgendwo liegen bleibt, sehen die vor.
Wenn ich jetzt angekommen bin und habe ein Zimmer mit Meerblick gebucht, also sowas ist ja mal in den Verträgen relativ eindeutig, und habe aber jetzt so einen Blick, den, wenn man sich weit über den Balkon beugt, kann man das Meer noch so von rechts hinten sehen. Da geht es ja dann schon los. Meine Frage ist zum einen, wie kann ich vielleicht schon vorher erkennen, dass der Katalog so geschrieben ist, dass er einen gewissen Spielraum lässt? Und wenn er keinen Spielraum lässt, wie kann ich meine Ansprüche durchsetzen? Also bleiben wir mal erstmal beim Mehrblick. Also ich finde etwas nicht vor, was ich bestellt habe. Was dann? Was mache ich?
Ja, zunächst hat man Mängelansprüche dann, ja. Also wir sagen immer den Verbrauchern, bitte auch, wenn man mit Katalog gebucht hat, ja, genau durchlesen. Bilder, auch Bilder. Wie ist das Hotel beispielsweise bildhaft dargestellt? Wie ist es beschrieben? Die sind ganz wichtig für eine Beurteilung. Im Internet sollte man sich eigentlich die entsprechende Buchungsseite abspeichern, weil die sich ja ständig ändert, auch die Bilder. Und dann kann man einschätzen, was ist hier eigentlich zugesagt worden. Und im Übrigen gibt es einen Unterschied zwischen mehr Blick und mehr Seite.
Mhm. Also ja, auch da also, schon.
Da muss man dann gucken. Natürlich arbeiten die Veranstalter mit der sogenannten Katalogsprache. Ja, zum Beispiel eine aufstrebende Region heißt, es wird viel gebaut, es kann laut werden. Mhm. Oder ein Hotel in zentraler Lage heißt, ich kann zwar aus dem Hotel treten und schnell shoppen gehen, aber es ist eben auch unter Umständen laut.
Mhm.
Ja, da, aber ich glaube, erfahrene Urlauber wissen das inzwischen.
Ja.
Vielleicht nur noch mal zum Katalog, wenn ich da noch mal ergänzen darf. Also die Sprache in Katalogen und auf Websites, da gibt es eigentlich zwei Grundsätze, die man beachten kann. Es gibt den Grundsatz der Wahrheit und der Klarheit. Alles, was im Katalog und auf der Website steht, muss wahr sein. Das heißt, muss richtig sein. Das heißt, Anbieter dürfen nichts Falsches reinschreiben. Es muss vollständig sein. Sie dürfen also nichts für Sie Unangenehmes weglassen. Also wenn Ihr Hotel direkt neben der Landebahn eines Flughafens positioniert ist, müssen Sie das irgendwo auch reinschreiben. Und die Klarheit heißt, Sie dürfen die Kunden nicht in die Irre führen. Und Irre führen, das ist eben, Sie dürfen nichts verschleiern. Und da kommt das, was wir eben gehört haben, diese werbetypische Sprache kommt zur Anwendung. Ich erzähle den Studierenden immer, wenn in einem Katalog steht Strand, sollen Sie mal davon ausgehen, dass es kein Sandstrand ist. Mhm. Denn sonst würde dort Sandstrand stehen. Ja, da muss man ein bisschen
guter
gucken.
Guter Hinweis, ja.
Feiner Sandstrand.
Ja. Mhm. Ja.
Was ist denn jetzt, wenn einfach im Nachbarhotel gebaut wird und es ist wirklich richtig laut. Dafür kann ja das eigene Hotel nicht. Sie können sich auch nicht abschirmen dagegen, aber es mindert ja doch sehr mein Vergnügen. Was mache ich denn dann?
Naja, man kann davon ausgehen, dass das der Veranstalter weiß bzw. wissen muss, dass von dem Hotel nebenan, dass es eine Lärmquelle ist und dass die Urlauber gestört werden. Das ist übrigens, also kann ich aus meiner Beratungspraxis sagen, ein sehr häufiger Mangelgrund.
Ja, ja, natürlich.
Dass sich Urlauber
erholen
wegen Lärmbelästigung beschweren, ja, muss ich sagen.
Jetzt sprachen Sie vom Veranstalter. Manchmal ist es ja auch individual gebucht. Was mache ich dann?
Also ich,
ich möchte dann nochmal eine Ergänzung anbringen. Wenn man jetzt vor Ort diese Mängel feststellt, dann ist es ganz wichtig, nicht nur, dass man für sich jetzt entscheidet, das ist ein Reisemangel oder das muss ich so hinnehmen, sondern dann muss man auch schon aktiv werden und zwar während des Urlaubs. Das, diesen Fehler begehen viele Touristen, die vom ersten Tag an bestimmte Mängel feststellen und dann vielleicht erst am letzten Tag das beim Reiseleiter anzeigen. Dann sind sie in den meisten Fällen mit ihren Ansprüchen ausgeschlossen. Sie können beim Reiseveranstalter gar keine Ansprüche mehr anmelden. Das Gesetz sieht vor, dass der Mangel unverzüglich bei der Reiseleitung oder beim Veranstalter selbst anzumelden ist. Und die Gerichte, die achten da wirklich gnadenlos drauf. Wenn eine, wenn eine Mängelrüge vor Ort nicht erfolgt ist, dann ist man grundsätzlich ausgeschlossen. Und es wird heute von jedem Reisenden verlangt, dass er dann eben auch mal das eigene Mobiltelefon nutzt und dann entweder die Reiseleitung vor Ort anruft. Meistens werden die Rufnummern ja mit den Reiseunterlagen mitgegeben. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird aber auch erwartet, dass man dann gegebenenfalls den Veranstalter in Deutschland anruft. Es ist also nicht so, dass man sich auf den Standpunkt stellen kann, ich kann die Reiseleitung nicht erreichen und deswegen bin ich jetzt befreit von der Verpflichtung, den Mangel anzuzeigen. Man muss ihn anzeigen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Aber man sollte sich wirklich zum Grundsatz machen, wenn man mit Reisemängeln konfrontiert wird, dann muss man sie unverzüglich anmelden.
Ist es egal, ob mündlich oder schriftlich?
Es ist egal. Mündlich reicht bei der zuständigen Person, nicht beim Hotelpersonal, sondern bei der Reiseleitung oder bei der örtlichen Vertretung des Veranstalters oder beim Veranstalter selbst. Aber aus Beweisgründen ist die Schriftlichkeit natürlich besser.
Wir haben uns gerade noch unterhalten darüber, wie man seine Ansprüche geltend machen kann, wenn es sehr laut ist im eigenen Hotel oder in der Nachbarschaft. Jetzt ist es ja schwierig mit der Messung der Lautstärke. Und wenn ich das versuche, mit dem Handy aufzunehmen, kann man ja auch irgendwie sagen, naja, ist irgendwie lauter aufgenommen oder so. Wie beweist man das?
Naja, ganz wichtig ist ein sogenanntes, klingt jetzt hochtrabend, ich weiß, Lärmprotokoll zu führen. Also von welcher Quelle ging der Lärm auf, zu welcher Tageszeit, wie lange, wie fühlte man sich beeinträchtigt. Da muss man also mal wirklich ein bisschen aufschreiben und auch beobachten. Das ist ganz wichtig, damit man im Nachhinein Ansprüche geltend machen kann.
Es ist vielleicht auch sinnvoll, gleich ein paar Miturlauber mit ins Boot
zu holen. Das sowieso, ja, genau. Und natürlich auch die Aufnahme, die ist natürlich auch immer hilfreich.
Mhm. Wir haben jetzt eine Hörerin aus Köln zugeschaltet, Frau Einhardt. Sie sind gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Sind Sie erholt?
Ja, mittlerweile schon, aber wir hatten ein bisschen Ärger, der sich durch den ganzen Urlaub durchgezogen hat. Hm. Das mal ganz kurz so schildere. Wir
sehr
sind
gerne,
spät,
ja.
Spät abends, also um 23 Uhr im Hotel angekommen. Es war dunkel und mir ist, als wir waren auf Mallorca, mir ist, als wir im Flughafen eingecheckt haben in den Transferbus, war eine Pauschalreise, aufgefallen, dass die Busfahrerin alleine war, eine sehr kleine Person, und die hat unsere Koffer also rabiat als letzte in den Bus transportiert oder richtig gestoßen, nachgetreten, weil sie noch so klein war. Und ich dachte schon, huch, hoffentlich geht das gut. Dann sind wir ganz ermüdet dann angekommen und hatten natürlich auch kein Licht. So haben wir den Schaden nicht sofort gesehen, sondern erst als wir im Hotel in unserem Zimmer waren. Da stellte sich heraus, dass unser größter Koffer diese rabiate Behandlung nicht so richtig schadlos überstanden hat, sondern der Griff auch innen im Koffer mit abgebrochen war quasi oder eingebrochen war. Sodass ich befürchtete, dass wir so mit diesem Koffer gar nicht wieder zurückkommen. Ich habe noch in der Nacht dem Reiseveranstalter Fotos dazu gemeldet, den Schaden sozusagen dokumentiert und da auch gemeldet. Es war über sämtliche Medien, die der Reiseveranstalter angegeben hatte. Das war eine WhatsApp-Geschichte, das war eine E-Mail-Nummer. Und von dem Moment an wurde ich also in Warteschleife vertröstet. Es kam dann über WhatsApp, ich bekam zwar eine Schadensnummer, das wurde aufgenommen, und ich bekam dann nur die Nachricht, sie würden sich mit ihrem Kooperationspartner, das war das Busunternehmen, das war also ein Busunternehmen, was ein Subunternehmer war, in Verbindung setzen und ich müsste mich gedulden. Ich musste mich den ganzen Urlaub gedulden, weil das Einzige, was sich geändert hatte, waren zwischendurch meine Ansprechpartnerinnen, die keine Nachnamen hatten, Cindy, Melanie und Andy oder so hießen. Ja, und am Ende, ich habe dann irgendwann gesagt, Reiseleitung gab es vor Ort auch nicht. Die war in einem Hotel, in einem anderen Hotel und zu einer Zeit aufsuchbar, wo es bei uns Essenzeit war. Und da wir auch noch mit Kind verreist waren, war das, das funktionierte nicht. Wir konnten da gar nicht hin, war auch sehr weit weg. Am Ende hieß es dann, wir waren 10 Tage dort. An Tag 9 bekam ich die Nachricht, der Kooperationspartner, dieses Bustransferunternehmen, würde keine Haftung übernehmen und keine Schadensersatzforderungen annehmen. Entsprechend könne man da nichts machen. Und ich wurde dann verwiesen, ich sollte doch erstmal nach Hause reisen und mir auf eigene Kosten einen Koffer besorgen oder irgendwie zusehen, dass ich nach Hause käme. Und dann wurde mir eine neue E-Mail-Adresse gegeben und da, die seien ausschließlich zuständig für Schadensregulierung. Also das Ganze wird sozusagen auf die lange Bank geschoben und man versucht so bei dem Reisenden dann irgendwann zu bewirken, dass dem die Luft ausgeht. Das ist so mein Eindruck. Mhm. Und ich habe auch parallel, weil ich perfekt Spanisch kann, bei dem Bustransferunternehmen auf Mallorca angerufen. Die waren sehr freundlich, sehr nett. Die wussten von dem gesamten Fall gar nichts und natürlich haben die eine Schadensregulierungsabteilung dort. Mhm. Die kannten auch die Schadensnummer nicht. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass das Standard ist, dieses Vorgehen. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich auch, was mache ich jetzt? Es ist ja auch ein geringerer Fall. Also was heißt geringerer Fall? Es hätte ja noch schlimmer kommen können. Wir sind hinterher mit dem Koffer wieder zurückgereist, aber nur weil uns der Hoteldirektor mit der Hausmeisterin vereinten Kräften diesen Koffer mehrfach geklebt haben und eingewickelt haben und so weiter. Mhm. Und natürlich ist er jetzt nicht mehr benutzbar.
Ja. Ich gebe das hier mal in die Runde, weil wir haben ja 3 Experten. Also von daher müsste das sich hier schnell klären lassen. Herr Hopper-Dietze, was raten Sie?
Ja, also wichtig war erstmal, dass Sie den Schaden angemeldet haben beim Reiseveranstalter. Und damit haben Sie alle Ihre Obliegenheiten erfüllt. Und jetzt kommt es einfach nur noch darauf an, jetzt muss man dem Reiseveranstalter den Schaden mitteilen. Das heißt, ein Schreiben an den Reiseveranstalter. Ich würde das jetzt auch gar nicht mehr per E-Mail machen, sondern Sie haben hier eine Reisebestätigung, da steht die Adresse des Reiseveranstalters drauf. Der hat ja sicherlich eine Adresse hier in Deutschland. Und dann schildert man den Geschehensablauf nochmal und meldet dann die Höhe des Schadens an und verlangt eine angemessene Entschädigung. Und dann sollte da eigentlich etwas passieren von Seiten des Veranstalters.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Wie würden Sie denn die angemessene Entschädigung beziffern?
Ja, hier haben wir eine Sachbeschädigung und im Rahmen der Sachbeschädigung gibt es Ersatz des Zeitwertes. Das heißt, hier muss der Koffer erstattet werden, aber eben wie gesagt nicht nach dem Neuwert, sondern nur nach dem Zeitwert.
Und die Zeit, die aufgewendet wurde, um jemanden zu erreichen, das war ja doch einige Urlaubszeit, die auch dabei draufgegangen ist.
Ja, dafür wird es nichts geben, weil die Gerichte tun sich schwer, da nochmal eine zusätzliche Minderung des Reisepreises zuzusprechen, wenn sich der Reisende mit einer Reklamation befassen musste. Also das wird schwierig.
Mhm. Gibt es denn, eine Frage hätte ich noch, gibt es denn, also wir haben von diesem Koffer, glaube ich, keine Rechnung mehr, irgendwie die meisten Menschen vermutlich. Gibt es da, wird das pauschalisiert oder ist man dann komplett aus jeglicher Anspruchsgrundlage raus?
Frau Fischer-Volk.
Vielleicht haben Sie ja noch ein Foto, wo der Koffer abgebildet ist, dass man ungefähr beschreiben kann, also wenn es ein Markenkoffer war, welche Marke ungefähr. Man muss es glaubhaft machen. Okay. Man muss es Ihnen abnehmen, wann Sie den etwa gekauft haben. Vielleicht können Sie im Internet da mal recherchieren. Und ja, dann kriegt man eben nur den Zeitwert. Aber wie gesagt, Mängelansprüche gibt es nicht. Sie haben ja Ihre Sachen vor Ort gehabt. Ja. Klar, der Koffer war defekt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte selbst gleich vor Ort einen neuen Koffer gekauft. Das Risiko, dass er vielleicht unterwegs ganz kaputt geht, die Sachen noch beschädigt werden, das wäre ich nicht eingegangen.
Naja, wir hatten ja drei Koffer und wir haben das dann so gepackt, dass das nicht so schlimm gewesen wäre.
Aber hätte man auch machen können.
Klar hätte man das machen können, aber das hätte für uns dann wieder eine Fahrt. Das hätte wirklich dann bedeutet, dass wir einen Urlaubstag opfern. Wir hätten dann nach Palma fahren müssen mit Kind. Das haben wir dann anders geschaukelt.
Alles klar.
Ja.
Frau Einhardt, ich danke Ihnen sehr für diese Schilderung und hoffe, dass das menschliche Gehirn so arbeitet wie immer. Sie behalten die schönen Sachen und kriegen jetzt hoffentlich noch einen schönen neuen Koffer und dann ist alles in guter Erinnerung.
Schön gesagt, Dankeschön.
Das ist ja jetzt mit diesem Gepäck nicht ganz so dramatisch gelaufen. Was ist aber nun, wenn ich eine spezielle Tour gebucht habe, also eine Abenteuerreise, spezielle Tauchgänge, habe auch meine Ausrüstung mit und die kommt nicht an. Oder eben eine Wandertour, eine Hüttentour in Nepal. Meine Wanderausrüstung kommt nicht hinterher und am nächsten Morgen geht der Track los. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ich komme mal übermorgen nach, wenn mein Gepäck da ist. Was mache ich dann?
Ja, das ist also schon schwierig.
Gute Frage.
Vom Grundsatz her gilt, wenn das Gepäck nicht befördert wird, wenn es nicht ankommt im Zielgebiet, dann sollte man sich als Reisender über Noteinkäufe mit dem ausstatten, was man benötigt, um eben die Reise dann wieder so, wie sie geplant war, fortzusetzen. Wenn das aber gar nicht funktioniert im Zielgebiet, wenn man die Ersatzeinkäufe gar nicht vornehmen kann, das ist dann natürlich eine ganz gravierende Sache und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann auch durchaus die Kündigung des Reisevertrages aussprechen kann, wenn es einfach wirklich nicht möglich ist, vor Ort die dringend benötigten Gegenstände zu kaufen. Und gerade wenn es so Spezialreisen sind, dann weiß der Veranstalter ja auch, das ist eine Tauchtour oder das ist eine Trekkingtour und dafür braucht man die Ausrüstung. Und wenn es sie vor Ort nicht gibt, dann versucht man über den Reiseveranstalter erst nochmal den Ersatz dieser Kleidungsstücke zu bewerkstelligen. Also er kann sich ja durchaus da hilfestellend daran beteiligen. Aber wenn es eben keine Möglichkeit gibt, die Ersatzeinkäufe vorzunehmen, dann denke ich, ist die Kündigung durchaus berechtigt.
Mhm. Wenn ich also jetzt eine Reise kündige, das heißt, ich bekomme das Geld wieder, bin aber jetzt in Nepal. Was mache ich denn dann? Ich bleibe mir jetzt mal einmal bei diesem extremen Fall. Was mache ich? Ich habe ja dann Folgekosten, weil ich muss ja auch irgendwie erstmal übernachten. Ich muss mir einen anderen Flug zurückorganisieren. Übernimmt das auch der Reiseveranstalter? Muss er das eigentlich tun? Herr Ehlen, Sie ziehen so ein bisschen kraus die Stirn.
Nein, überhaupt nicht. Ich denke gerade nach und male mir aus, wie es ist, wenn man in Nepal ist ohne Gepäck und man kann nichts einkaufen. Wenn es sozusagen, jetzt mal nicht juristisch gesprochen, die Schuld des Reiseveranstalters ist, dass das Gepäck nicht dort ist und ich berechtigt eine Kündigung ausspreche, dann muss der Reiseveranstalter auch die Kosten für die Rückreise übernehmen. Um es mal ganz kurz abgekürzt zu sagen, das ist so.
Und muss die organisieren.
Also er muss die Rückreise organisieren, denn das war ja auch Bestandteil seines ursprünglichen Leistungspaketes, was er für den Reisenden übernehmen musste. Insofern muss er das auch im Falle der Kündigung tun.
Jetzt ist mir ja nicht nur mein Gepäck abhandengekommen, sondern auch die Freude an den 3 oder 4 Wochen, die ich mir freigenommen habe, die ich mich vielleicht dahin trainiert habe, um an dieser Exkursion teilzunehmen. Gibt es auch dafür Ansprüche oder gibt es da Schadensersatzmöglichkeiten? Sie nicken
ja,
alle?
Wenn den Veranstalter ein Verschulden trifft, ja. Und zwar, wenn ich nur hingeflogen bin ins Urlaubsgebiet, das gilt für jedes Urlaubsgebiet auch, da habe ich ja keinen Urlaub verbracht. Da war also auch der Flug umsonst, den ich zwar geflogen bin und Geld dafür ausgegeben habe, der Veranstalter auch, aber dann bekommt man den vollen Reisepreis zurück, denn die Reise ist ja gescheitert und mit vergeblicher Anreise. Und dann gibt es Schadenersatz für entgangene Urlaubsfreude, selbstverständlich.
Berechnet sich dieser Schadenersatz auch wieder an dem Preis der Reise? Also wird das dann an den Tagen?
Ja, der BGH hatte das mal zu entscheiden und er hat dann auf den hälftigen Reisepreis abgestellt, ja.
Wenn ich jetzt doch mit dem ganzen Gepäck angekommen bin, ich bleibe noch mal ein bisschen bei diesen Spezialreisen, also Tauchen, Bergsteigen oder eben auch Segeln. Und man gerät tatsächlich in See- oder Bergnot. Und natürlich, Wetter ist nicht vorhersehbar, aber die Crew oder die Mitwanderer, Mitsegler kommen eigentlich überein, dass es an der mangelnden Kenntnis des Skippers oder des Bergführers lag. Was dann?
Also da hatte ich vor Jahren mal ein schönes Beispiel. Verkauft wurde eine Tauchsafari in Thailand und Bestandteil dieser Tauchsafari war auch die Beförderung mit dem Boot von den Similan Islands zurück nach Phuket. Und das war also zum Schluss der Reise. Der Kapitän des Bootes hat alle Passagiere an Bord gerufen und hat entschieden, wir fahren jetzt los. Und für die Passagiere war schon deutlich erkennbar, da eine dunkle Wolkenfront am Horizont und der Wind wurde immer stärker. Und am Ende ist das Boot tatsächlich gekentert aufgrund der Witterungsbedingungen. Und es sind 7 von 20 Passagieren sind verstorben. Und es gab dann natürlich Überlebende und die Überlebenden haben dann gegen den Reiseveranstalter in Deutschland geklagt. Und diesen Prozess haben wir dann da auch gewonnen. Denen ist beispielsweise das gesamte Gepäck abhanden gekommen. Das ist untergegangen, das liegt auf dem Meeresgrund. Haben Schmerzensgeld bekommen für die Beeinträchtigungen, die sie da erlitten haben. Die sind mehrere Stunden auf der Rettungsinsel im Indischen Ozean getrieben, bis sie dann gerettet wurden. Und die hatten Todesangst während des Kenterns und bis sie dann da im Rettungsboot waren. Und in diesen Fällen gibt es natürlich Ansprüche.
Ja, Frau Fischer-Volk.
Das hat der BGH auch mal entschieden, wenn also dieses schädigende Ereignis, beispielsweise Flugturbulenzen oder so etwas, auf der Rückreise passiert. Also man hat den Urlaub einwandfrei verbracht, aber dann passiert sowas Schlimmes beim Rückflug oder Rückreise, dann ist trotzdem der ganze Erholungswert hin. Und man bekommt auch dann Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreude, berechnet auf den ganzen Urlaub.
Und vor allen Dingen den gesamten Reisepreis
und
zurück.
Und den bekommt man natürlich auch zurück.
Das war so will jetzt mal sagen, mutige Entscheidung des Bundesgerichtshofs, denn normalerweise mindert sich der Reisepreis nach der gesetzlichen Regelung ab Eintritt des Reisemangels. Und wenn der Reisemangel am letzten Tag eintritt, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Aber bei dieser sogenannten beinahe Absturzentscheidung, da hat der BGH gesagt, dieser Mangel wirkt zurück auf den ersten Tag der Reise und deshalb konnten die Passagiere den gesamten Reisepreis zurückfordern plus die Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit.
Ich mag einen mutigen BGH.
Herr Ehlen, Sie lachen.
Nein, ich gebe da der Kollegin recht.
Wir haben aus Hildesheim Frau Borchfeld zugeschaltet. Frau Borchfeld, was ist Ihnen denn auf der Reise passiert?
Ja, wir hatten individuell Flüge nach Mallorca gebucht und auf die Rückreise sollte am späten Nachmittag sein und es wurde vorverlegt auf den frühen Morgen. Muss man das hinnehmen? Es ist ja sozusagen ein entgangener Urlaubstag.
Sehr gute Frage, ja.
Sehr gut. Und passiert recht häufig, leider. Ja, natürlich hat man dann Ansprüche, denn wenn man am Morgen fliegt, statt am Nachmittag oder Abend, muss man sich schon am Vortag, also am vorletzten Urlaubstag, darauf vorbereiten. Man geht eher schlafen, man muss packen und so weiter. Das heißt, man hat dann schon Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfolgen für einen Urlaubstag, den man mit den Abreisevorbereitungen ja verbringen musste. Ja, und dann muss man sehen, aus welchen Gründen denn der Flug verlegt worden ist, weil man ja parallel Ansprüche an die Airline hat. Die hat ja die Flugzeit verlegt. Sie hat also zum ursprünglichen Flug, der gebucht war, nicht befördert. Das ist eine Nichtbeförderung auf dem ursprünglichen Flug. Und da hat man möglicherweise, wenn Verschulden vorliegt, auch Ansprüche nach der EU-Fluggastrechteverordnung, wenn die zur Anwendung kommt.
Und an wen muss man sich dann wenden? Dort auf Mallorca dann direkt an die Fluggesellschaft oder geht das auch noch in Deutschland?
Ja, siehe, das geht auch in Deutschland. Man hat übrigens in einer Pauschalreise immer separate Ansprüche gegen die Airline auf Entschädigung und an den Reiseveranstalter auf Schadenersatz möglicherweise.
Aber das war jetzt individuell gebucht.
Das war individuell gebucht. Ja. Ja, dann können Sie sich selbstverständlich auch nach der Reise noch an die Airline wenden. Diese Ansprüche verjähren in 3 Jahren.
Und da haben Sie noch ein bisschen Zeit.
Ja. Wenn ich da gerade noch mal einhaken
darf.
Ja, das
ist schon ein paar Jahre länger her. Also leider nicht, aber das ist gut zu wissen für die Zukunft. Ja, schönen Dank.
Sehr gerne. Herr Hopper-Dietze, Sie wollten noch ergänzen?
Ja, bei einer Vorverlegung haben wir ja nicht einen dieser Tatbestände aus der Fluggastrechteverordnung, Annullierung, Nichtbeförderung oder Verspätung. Aber der Bundesgerichtshof hat es zumindest mal in einem Hinweis zum Ausdruck gebracht. Es gibt noch kein Urteil darüber, aber es gibt einen Hinweis des Bundesgerichtshofs, dass in einer nicht unerheblichen Vorverlegung eines Fluges auch eine Annullierung eines Fluges gesehen werden kann. Ob das am Ende so entschieden wird, das weiß man nicht. Muss man abwarten, bis ein solcher Fall wieder vor Gericht ist. Mir ist im Moment keiner bekannt, der vor dem Bundesgerichtshof liegt in dieser Frage. Aber man kann durchaus da Ansprüche anmelden bei der Fluggesellschaft, wenn der Flug um mehrere Stunden vorverlegt wird. Und gegebenenfalls muss dann ein solcher Fall mal wieder bis zum BGH gebracht werden. Aber ich befürchte oder ich kann hoffen für den Fluggast, dass die Fluggesellschaft vorher einlenkt und das gar nicht beim BGH entscheiden lässt.
Geänderte Flugzeiten, das ist das eine Ärgernis, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nach dem neuen Reiserecht möglich, dass man den Ort ändert. Also wenn man eine Pauschalreise nach Venedig gebucht hat, dann kann man kurz vorher erfahren, ach nee, Venedig war uns zu voll, wir fliegen jetzt nach Verona. Ist das rechtens? Muss ich das hier nehmen?
Also solche Leistungsänderungen gab es auch in der Vergangenheit schon im Pauschalreiserecht und die sind unter engen Voraussetzungen tatsächlich möglich, wenn die Leistungsänderung unerheblich ist. So steht es im Gesetz.
Und das ist also Venedig-Verona ist ja schon nicht unerheblich.
Das oder? Wäre aus meiner Sicht durchaus eine erhebliche Änderung, denn wer nach Venedig reist, macht das ja mit ganz bestimmten Zielen vermutlich und hat Erwartungen und Verona, so schön die Stadt auch ist, kann das vielleicht dann doch nicht erfüllen.
Aber wenn Sie sagen, es sind bestimmte Änderungen möglich, können Sie mal kurz aufführen, welche das sein können?
Also man kann im Prinzip 2 große Gruppen an Änderungen, kann aus Sicht des Reiseveranstalters gesprochen, jetzt kann ich machen. Ich kann unter gewissen Voraussetzungen den Preis nachträglich ändern.
Um wie viel Prozent?
Grundsätzlich kann ich den Preis nach oben nur dann ändern, wenn ich als Reiseveranstalter auch bereit bin, mal einen Vorteil für den Kunden auch zurückzugeben. So, das hat aus meiner Betrachtung jetzt dazu geführt, dass Reiseveranstalter auf dieses Recht, den Preis nachträglich zu erhöhen, im Moment eher verzichten. Also weil sie nicht möchten oder vielleicht auch gar nicht können in der Praxis, die Vielzahl an Kundenanfragen nach vielleicht mal nach einer Preissenkung einer nachträglichen zu bearbeiten. Mhm. Ja, also das ist das eine, die Preisänderung. Die ginge nach dem Gesetz aber auch nur in einem relativ eng umgrenzten Fall, dass sich beispielsweise die Kerosinkosten erhöht haben, die man im Rahmen einer Pauschalreise hat, Wechselkursänderungen und sowas, Flughafengebühren. Und die andere große Gruppe sind eben die Leistungsänderungen. Also das Hotel wird nicht fertig. Sie haben ein Hotel gebucht und der Hotelier hat dem Reiseveranstalter versprochen, na klar ist das fertig, im August 2021 ist es aber nicht fertig. Also muss der Reiseveranstalter sie im Prinzip umbuchen. Das wäre so ein klassischer Fall. Ja, und diese Umbuchungen sind möglich, wenn eben sozusagen das eine unerhebliche Änderung ist, wenn also der Reisecharakter nicht dadurch groß verändert wird.
Also nicht eine andere Insel plötzlich oder?
Kein anderes Zielgebiet. Das Hotel muss die gleiche Kategorie entsprechen. Es muss auch erste Reihe am Strand liegen, wenn sie sowas gebucht haben.
Was ist denn, wenn das Schiff nicht fertig wird, wenn die Reederei einfach nicht genug Stahl hat und die Kreuzfahrt nicht angetreten werden kann. Was greift denn da?
Ja, diese Fälle, die haben wir in der Vergangenheit ja nun schon öfters gehabt. Mhm. Also wir haben einige Reedereien, deren Schiffe zur Jungfernfahrt und den danach folgenden Abfahrten nicht fertig geworden sind. Und in aller Regel laufen die Fälle so, dass die Reederei nicht ein Ersatzschiff bereitstellt, sondern die Reisen fallen einfach aus. Das heißt, die Reedereien zahlen dann relativ großzügig und auch schnell den Reisepreis zurück. Dazu sind sie aber auch verpflichtet. Mhm. Womit sich die Reedereien üblicherweise schwer tun, ist dann noch die Entschädigung zu zahlen. Mhm. Aber der Reisende hat in jedem Fall immer Anspruch darauf, dass die Entschädigung in Höhe von 50% des Reisepreises zusätzlich gezahlt wird. Und es gibt Reedereien, die muss man verklagen. Andere machen das nach hartnäckigem Nachbohren außergerichtlich. Aber der Anspruch, der besteht.
Ich kann aber jetzt nicht sagen, so, ich habe nur diese 3 Wochen mir mühsam freigehalten in meinem doch sehr stressigen Arbeitsalltag. Ich buche mir jetzt woanders eine Reise, die ist leider doppelt so teuer. Und Sie zahlen bitte die Differenz. Das kann ich nicht machen, oder?
Wenn der Reisevertrag gekündigt wird von dem Anbieter der Reise, dann besteht der Reisevertrag nicht mehr. Und dann ist auch eine Selbstabhilfe nicht mehr möglich. Also das hat der Bundesgerichtshof jetzt kürzlich entschieden, dass die Mehrkosten für eine Ersatzreise, die können nicht gefordert werden.
Das ist schade. Das heißt, man bleibt also eventuell auf seinen 3 Wochen hängen, ohne einen neuen Plan zu haben und muss vielleicht auch sehr viel teurer was nachbuchen, weil wenn ich natürlich von jetzt auf gleich eine Reise buchen will, ist sie nicht unbedingt günstiger, oder?
Also mit dem Nachbuchen, das ist immer so eine Sache. Die Reedereien bieten dann häufig für den Kunden, denen gekündigt wurde, zu einem späteren Zeitpunkt Ersatzreisen an, auch zu guten Konditionen. Also wirtschaftlich drückt sich das nicht unbedingt nachteilig für den Reisenden aus. Er hat ja aber auch zusätzlich in jedem Fall den Anspruch auf Entschädigung wegen nutzungsaufgewendeter Urlaubszeit. Das heißt, materiell ist er in jeder Hinsicht kompensiert für den Ausfall dieser Reise.
Ja, nur der Urlauber muss ja das Ersatzangebot nicht annehmen. Wenn er dann keinen Urlaub hat zu der betreffenden Zeit, dann kann ich sagen, ist sehr nett von Ihnen, aber tut mir leid, ja.
Ja, das Problem sehe ich tatsächlich auch. Also nicht alle schaffen es, 3 Wochen am Stück freizunehmen. Ja. Und wenn man also diese Mühe auf sich genommen hat, alle Absprachen getroffen hat und diese 3 Wochen stehen da jetzt wie so ein Block, ohne dass man sie befüllen kann. Oder man muss sich sehr bemühen darum. Das ist doch schwierig.
Weil wir gerade bei Kreuzfahrten waren, es passiert recht oft, dass auch Routenänderungen stattfinden. Aus den unterschiedlichsten Gründen, dass Häfen nicht angefahren werden, dass dann natürlich Ausflüge ausfallen. Und da ist es ganz wichtig, also wenn der Charakter der Kreuzfahrt damit zerstört ist, also wesentliche Highlights nicht stattfinden, dann kann man auch vom Reisevertrag zurücktreten und bekommt sein Geld zurück.
Das heißt, ich steige dann in Venedig aus und sage so, ich kündige ab hier und ich nehme jetzt den Zug zurück, Sie zahlen auch die Zugfahrt?
Nee, meistens passiert ja das vor Antritt der Kreuzfahrt. Ah, ja, dass man mitgeteilt wird, es tut uns leid, aus den und den Gründen, ja, können wir verschiedene Länder oder Häfen nicht anfahren. Und wie gesagt, wenn das den Charakter der Reise erheblich stört, dann kann man sagen, vielen Dank, dann trete ich von der Reise zurück.
Welche Ansprüche Sie als Individual- oder auch Pauschalreisender haben, das diskutieren wir gleich im 3. Teil des Marktplatzes weiter. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie man welche Ansprüche geltend machen kann, wenn der Flug vorverlegt wird oder wenn auch das Schiff einfach gar nicht fertig ist zu Beginn der Reise oder wenn die Highlights nicht angefahren werden. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Geisse in Nussloch und ich glaube, Sie haben eine ganz besondere Odyssee hinter sich, oder?
Ja, ganz gewiss. Also das war am 13., das war zwar ein Samstag, aber sowas hätte ich mir nie träumen lassen, dass sowas passieren kann. Der Flug, es war eine Pauschalreise, gebucht bei Trendtours, bekannt. Alles eine Woche Irland für Entdecker. Und der Flug sollte um 6.30 Uhr in Stuttgart losgehen. Er sollte von Stuttgart nach München gehen und von München nach Dublin. Wir kommen um 4.30 Uhr dort an. Und da steht auf dem Display, Flug cancelled. Morgens in aller Frühe, bis man da die richtigen Leute finden, die einem sagen, wie das jetzt weitergeht, hin und her und her und hin. Sehr schwierig, sehr viel Stress. Endlich erfahren wir, dass uns ein Bus nach Stuttgart bringen, von Stuttgart nach München bringen wird, zu dem Flug nach Dublin. Dieser Bus fuhr aber dann auch verspätet weg. Und wir kamen also an in München auf diesem Bahnhof, Airline, und hin und her und rennen hin und her und Stress und Stress und Stress. Und endlich finden wir raus, dass der Flug nach Dublin gerade weggeflogen ist. Wieder Stress hin und her und her und hin. Und wieder, bis endlich jemand mal endlich Bescheid sagt.
Wie viel später kamen Sie denn in Irland an?
Wir kamen anstatt morgens zum Frühstück in Dublin, kamen wir kurz vor Mitternacht über Frankfurt. Die haben uns dann nach Frankfurt gebracht mit dem Flieger und von Frankfurt mit einer irischen Airline dann am Abend nach Dublin. Mhm. Der ganze erste Urlaubstag war nur Stress und keine Erholung und nichts Discover Ireland. Mhm. Also es war wirklich traurig.
Wurde es dann besser?
Sehr stressreich. Und es war am 13. jetzt.
Ja. Ist der Rest der Reise dann gut verlaufen? Oder,
Der Rest der Reise war dank des Reiseführers in Irland ein sehr netter Reiseleiter, Klaus aus Moorpott. Der hat uns dafür entschädigt. Das war sehr nett. Eine Woche lang waren wir dann glücklich in Irland und die Rückreise war auch entspannt und glücklich. Aber die Hinreise war ein total stressreicher, verlorener Tag.
Jetzt frage ich noch einmal hier in die Runde, was kann man da geltend machen, dieser verlorene, stressreiche Tag mit sehr viel Bus und hin und her?
Also für diesen verlorenen gegangenen Reisetag gibt es eine Minderung des Reisepreises. Hier kann man durchaus ansetzen, einen ganzen Tagesreisepreis. Man könnte das dann auch nochmal versuchen mit einer Entschädigung wegen nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit. Das wird von manchen Gerichten gegeben, manche Gerichte geben das nicht. Aber ich vermute mal, dieser Reiseveranstalter wird es freiwillig nicht geben. Aber versuchen Sie es einfach mal. Und dann bestehen noch Ansprüche gegen die Fluggesellschaft, die man zusätzlich geltend machen kann.
Da haben Sie doch vielleicht am Ende so viel Geld zusammen, dass Sie nochmal einen Flug buchen können nach Irland. Wenn man jetzt individuell bucht, einen Flug und vielleicht auf einem der Online-Portale eine Unterkunft, wie zum Beispiel Airbnb, da wird es ja dann wirklich teilweise schwierig, weil die Wohnung ist wundervoll beschrieben oder das Zimmer oder das Haus. Und nebenan wird gerade ein Hotel gebaut. Was mache ich dann? Gegen wen kann ich Ansprüche geltend machen,
Herr Ehren? Ja, das ist bei Airbnb ist ja ein Massenphänomen. Die haben ja unglaubliche Wachstumszahlen, sind gerade auch bei Jüngeren, aber nicht nur dort, sehr, sehr beliebt. Ich glaube, wenn man über Airbnb etwas bucht, muss man sich ein paar Sachen einfach vor Augen führen. Erstens, Airbnb ist nicht mein Vertragspartner. Mein Vertragspartner für den Unterkunft, also für den Mietvertrag letztlich, ist derjenige, der mir sein Zimmer, seine Wohnung, sein Haus, wo auch immer zur Verfügung stellt. Erstens, also es ist mit Airbnb, wenn ich dort Mängel habe, kann ich mich nicht an ihn wenden, sondern muss mich an meinen Vertragspartner dann wenden. Zweitens, in aller Regel kommt dann auch das deutsche Recht nicht zur Anwendung. Also der Blick ins BGB, ins Mietrecht hilft dann nicht weiter, sondern wenn die Wohnung in Spanien liegt, gilt dann das Recht des Landes, wo die Wohnung belegen ist, gilt spanisches Recht. So. Und das macht die Durchsetzung von Ansprüchen bei Mängeln, die ich über eine Airbnb-vermittelte Wohnung erlitten habe, in der Regel sehr schwer bis unmöglich, weil kaum Reisende diesen Aufwand in die Hand nehmen, sozusagen solche Ansprüche dann durchzusetzen.
Der Anbieter des Zimmers hat ja auch selten noch drei andere Zimmer zur Verfügung, die er mir ersatzweise.
Genau, ich habe es eben nicht mit einem großen Unternehmen auf der anderen Seite zu tun, beispielsweise mit einer großen Hotelgesellschaft, die dann vielleicht auch einfach dann auch, weil sie es kennen und wissen, wie es läuft, dann auch Ansprüche gewähren, sondern ich habe in der Regel private Vermieter oder sehr häufig. Und das macht es eben sehr schwer.
Mhm. Frau Fischer-Volk.
Übrigens, wenn europäisches, ausländisches Recht gilt, was der Kollege gerade gesagt hat, dann an das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl wenden, die beraten zu solchen grenzüberschreitenden rechtlichen Sachen.
Guter Hinweis. Mhm. Während der Sendung hat mein Kollege Thomas Meinert mit seinen Kollegen die Hörerfragen gesammelt. Er ist jetzt ins Studio gekommen und kann uns mal sagen, was so ein Gros der Fragen ist. Darstellt.
Ja, es ging viel um Flüge und Verspätung, aber auch das, was wir jetzt gerade gehört haben, eine Privatvermietung, kommt in einer E-Mail von Heike Schröder. Wir hatten privat ein Haus gemietet, war völlig verdreckt, es roch, wir sind wieder ausgezogen, haben dann für 4 Tage mit Mühe was anders bekommen, aber eben nur für 4 Tage, weil es war Hochsaison. Der Vermieter, schreibt sie, ist nicht einsichtig und zahlt auch nichts zurück. Also andere Unterkunft, weniger Urlaub und der ganze Ärger besteht Aussicht auf Entschädigung bei Privatvermietern.
Ja, dann würde ich sagen, zum Anwalt gehen, ganz schnell. Mhm. Ja, das, wenn er nicht zahlt, dann muss man halt klagen oder eben Europäisches Verbraucherzentrum, was ich dann einschalten kann.
Wir haben uns noch gar nicht mit verdreckten Zimmern beschäftigt. Nun ist ja die Wahrnehmung, was hygienisch ist oder nicht, auch individuell, aber viele Haare in der Badewanne oder eine Matratze, die wirklich nicht mehr die Farbe erkennen lässt, die sie mal hatte. Das kann man ja schon als verdreckt bezeichnen. Ab wann kann man denn darauf bestehen, dass die Matratze ausgetauscht wird oder nochmal geputzt wird oder man ein neues Zimmer bekommt?
Ja, die Grenzen da sind wirklich fließend. Das ist schon sehr schwierig. Ein Austausch der Matratze wird man wahrscheinlich nur dann verlangen können, wenn sie überhaupt nicht mehr zu reinigen ist. Reinigen, das ist das, was man immer erwarten kann. Gerade bei Hygienemängeln, da kommt es wirklich darauf an, wie stark ist die Verunreinigung, ich sag mal so ein einzelnes Haar irgendwo auf dem Boden, das wird man hinnehmen müssen. Wenn dann allerdings Ungeziefer in Massen auftritt, wobei vereinzelt Ungeziefer auch wiederum als hinzunehmende Beeinträchtigung angesehen wird, aber Ungeziefer in Massen, das muss man nicht mehr hinnehmen. Da kann man dann entweder die Beseitigung verlangen oder besser noch gleich ein anderes Zimmer, sofern das in dem Hotel überhaupt möglich ist.
Was ist bei dem Ausfall der Klimaanlage in einer sehr heißen, schwülen Gegend?
Wenn sie geschuldet ist, muss sie vorhanden sein. Wenn sie ausfällt, hat der Reisende Anspruch auf Abhilfe. Entweder muss sie repariert werden oder wenn sie nicht repariert werden kann, dann hat er einen Anspruch auf ein anderes Zimmer in diesem Hotel. Oder wenn auch das nicht möglich ist, muss der Reiseveranstalter den Reisenden in einem Ersatzhotel unterbringen. Das muss mindestens gleichwertig sein, darf aber auch höherwertig sein.
Nur nicht drunter.
Drunter darf es auf gar keinen Fall sein.
Gut, ja, es kommt übrigens mitunter vor, dass dann noch zusätzlich abkassiert wird, dass man dem Reisenden sagt, ja, wenn Sie jetzt im Fünf-Sterne-Hotel übernachten, dann müssen Sie uns eine Differenz zahlen. Das ist unzulässig.
Gut,
wenn das Urlauber machen, Quittung geben lassen und das muss der Reiseveranstalter dann zurückzahlen.
Die Klimaanlage, manchmal funktioniert sie, aber sie ist so laut, dass man dabei gar nicht schlafen kann. Gibt es da Grenzen? Lärm ist ja auch ein dauerhaftes Problem.
Ja, ich habe das selbst schon erlebt. Es gibt sehr empfindliche Menschen, die schon leichte Geräusche, ja klar, wenn alles still ist und man will schlafen, dann hört man oder jedes Geräusch, was einem nicht bekannt ist. Ja, wo ist da die Grenze? Da bin ich jetzt auch etwas ratlos, muss ich sagen. Was sagen die Kollegen?
Es ist schwierig, denn im Streitfall entscheidet ein Richter, der vor Ort nicht zugegen war. Und man muss es als Reisender dem Richter letztendlich so plausibel machen, dass er es selbst entscheiden kann, ob das noch hinnehmbar ist oder nicht. Das heißt, man muss mit seinem Vortrag, den man ja in aller Regel in schriftlicher Form halten muss, den Richter in die Situation zu versetzen, dass er selbst entscheidet, das würde ich nehmen oder das würde ich nicht mehr akzeptieren. Man kann dazu natürlich auch eine Tonaufnahme vorlegen, aber das ist natürlich schwierig, weil erstens stellt die nur eine Momentaufnahme dar und zweitens ist es natürlich auch schwierig, mit dem Mobiltelefon ein Tondokument zu erzeugen, das dann wirklich auch einen schönen Eindruck vermittelt. Also das ist schon schwierig.
Das heißt, man muss ja auch sehr viel Aufwand auf sich nehmen, bis man dann eigentlich mit dieser Angelegenheit vor Gericht ist.
Ja, wer geht zu Gericht wegen sowas?
Ja.
Werner Winzler hat dazu noch einen Tipp. Er sagt, es gibt auch Smartphone-Apps, die haben ein sogenanntes dB-Meter. Mikrofon ist ja da, wenn dann das Programm ist. Dann kann man ungefähr jedenfalls die Lautstärke messen. Wäre vielleicht noch eine zusätzliche Sache.
Ja, ist aber auch die Frage, wie nah halt es ran. Ja. Das kann ja irgendwie dann keiner genau nachweisen.
Lautstärken zu messen, natürlich lässt sich das machen, aber es ist immer die Frage des Messverfahrens und vor allen Dingen der Eichung. Und wenn ich der Reiseveranstaltervertreter wäre, würde ich das mit Nichtwissen bestreiten, dass dieses Messinstrument geeicht ist und dass das Messverfahren angewendet wurde.
Aber,
und dann sind die Werte wieder nichts wert.
Oh gut, aber vielleicht ist es ein zusätzliches Indiz. Wenn ein Hotel nicht mehr gewartet wird, beim Fahrzeug und Flugzeug ist es die Wartung und ein Hotel muss auch ab und an erneuert werden. Eine Hörerin aus Heidelberg sagt, wir bekamen in Tunesien die Auskunft, das Hotel wird nicht mehr gewartet, der Vermieter investiert nicht mehr.
Wenn das eine Pauschalreise war, würde ich auch wieder sagen, es kommt darauf an, wie das Hotel beschrieben wurde.
Ausschreibung. Du sagte, war im Katalog nicht so genau zu sehen.
War im Katalog nicht so genau zu sehen. Grundsätzlich ein Mangel liegt dann vor, wenn es nicht die vereinbarte Beschaffenheit ist. Also es hängt sehr stark vom Einzelfall ab. Also mein Tipp wäre da, dokumentieren und Bilder im Nachgang machen. Preis zu mindern.
Andere Urlauber, Adressen aufschreiben und so weiter, die das auch bezeugen können. Ich weiß, dass in der Türkei werden die Hotels, wenn sie dann abgerissen werden sollen, irgendwann nicht mehr gewartet. Es wird sehr viel gebaut, immer neu gebaut. Und da kann das schon vorkommen, das stimmt.
Ich kenne das aber auch, wenn man in Katalogen oder auch im Internet auf die Seiten schaut, dann ist da immer so Zimmerbeispiel. Und das sind natürlich die drei Zimmer, die wirklich schick hergerichtet haben, auch gerne in Deutschland oder im Allgäu. Und die anderen Zimmer sind halt immer noch so piefig, wie sie in den 60ern waren. Mhm. Kann ich mich dann auf dieses Zimmerbeispiel berufen? Sie sprachen vorhin, Herr Ehlen, von Klarheit und Wahrheit.
Auf jeden Fall.
Ja, also wenn das, wenn man dann zusätzlich noch vorträgt, dass dieses Zimmer sozusagen ausschlaggebend war für die Buchung dieses Hotels, würde ich sagen, klar, kann man sich darauf berufen. Also weil diese Grundsätze, die ich gesagt habe, Klarheit und Wahrheit gelten auch für die Bildsprache. Sie dürfen durch die Bildsprache niemanden in die Irre führen. Und wenn Sie jetzt zwei Zimmer von 200 haben, die schick sind und 198 sind all, dann führen Sie aus meiner Sicht der Urlauber in die Irre.
Gut zu wissen.
Bettwanzen. Einen spricht Anna Seidler an. Wen kann man haftbar machen? Auch der beste Vermieter kann nicht dafür, wenn jemand die Wanzen mitbringt, oder?
Die nimmt man auch gerne mit nach Hause.
Kontrollieren. Ja. Er muss die Zimmer kontrollieren und muss natürlich dann möglicherweise einen Kammerjäger bestellen. Das muss er schon machen.
Und hoffentlich merkt man es schnell dann, ne? Das ist.
Tja. Ja. Ich weiß, ich habe auch schon Verbraucher berichten und die haben dann auch Fotos vorgelegt, die dann Ausschlag hatten am Körper. Das sind aber Urlauber ganz schnell bei der Sache. Also sowas nehmen sie nicht hin und dokumentieren das auch.
Ich meine, da ist das Netz ja dann auch teilweise ganz vorteilhaft. Also welcher Hotelier möchte schon mit dem Vorwurf mit Bettwanzen konfrontiert werden.
Ja. Mhm.
Aber in der Tat, wenn man die zu Hause hat, wird es dann wirklich lustig, ne? Weil die wieder rauszukriegen, tatsächlich, wir hatten auch zu diesem Thema vor gar nicht so langer Zeit eine 90-Minuten-Marktplatz-Sendung und tatsächlich betrifft das nicht nur günstige Unterkünfte, sondern das kann auch durch die viele Reiserei auch sehr, sehr gute Hotels betreffen. Nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Also es ist keine Preisfrage zumindest.
Ja.
Am Tag der Ankunft in der Dominikanischen Republik, schreibt August Lewey, wurden Pässe, Uhren in einen Safe gelegt, aber sie waren dann nicht mehr da.
Ui. In den Zimmersafe, in den eigenen oder beim Hotelier in den Safe? Das ist jetzt die Frage.
Im Zimmersafe.
Im Zimmersafe.
Also es gibt ja diese Safes, wo man dann selber einen Code eingibt, den man dann immer benutzt.
Ja.
Und den bekommt man ja eigentlich dann nur mit einem Schlüssel auf. Wie ist da die Haftung?
Ist aber, wenn der Hotelier einen Safe im Zimmer bereitstellt, muss der auch sicher verschließbar sein.
War dann der ganze Safe weg?
Oder? Der Safe war da, aber er war leer.
Mhm. Ja. Ansonsten sagt man eigentlich, also so, dass Safes aufgebrochen werden, Diebstähle stattfinden, das gehört zum Lebensrisiko, das kommt vor. Es sei denn, das Hotel oder der Veranstalter, wenn es eine Veranstalterreise ist, der hat schon oft das gemeldet bekommen, hier im Hotel werden Safes aufgebrochen, dann muss er was unternehmen. Ansonsten Anzeige bei der Polizei machen vor Ort, das muss man dann aber mit dem Hotelier klären. Und dann gilt möglicherweise wieder ausländisches Recht.
Der Talblick war kein Talblick, da hat jemand den Titel unserer Sendung etwas abgewandelt und er sagt, in 10 Metern vor dem Haus stand ein großer hoher Baum, der versperrte den Talblick, den der versprochen war. Ist das ein Mangel oder muss man das hinnehmen, weil es Natur ist und das Tal ja da ist? Die Frage von Wolfgang Schmidt.
Ich frage mich jetzt, ob der Baum nicht schöner ist als der Weg, aber ich würde sagen, das muss man als Unannehmlichkeit hinnehmen vielleicht. Ja.
Dann die Frage, wenn man über Portale bucht. Da gibt es ja oft Probleme, wenn man storniert oder sich vertan hat. Bei einer Fluggesellschaft ist es vielleicht einfacher. Ein Hörer sagt, er hatte sich in der Zeit vertan, hatte die falsche Zeit morgens statt abends angeklickt und wollte dann direkt darauf, als er es gemerkt hat, stornieren oder umbuchen. Und da wollte das Portal 700 € Stornogebühr haben.
Das ist üppig, Herr Hopper-Dietzel.
Ja, wenn ich die Fragestellung richtig verstanden habe, es ging um eine Flugbuchung, oder?
Ja, eine.
Ja, okay.
Wobei möglicherweise auch die ganze Reise damit dranhängt, das geht hier aus dem Text nicht genau hervor, aber Fangen wir mal mit dem Flug an.
Ja, also wir kennen ja die Fälle, dass die Fluggesellschaft einen Flugpreis anbietet, der zu niedrig ist, oder der, beim Reiseveranstalter kommt das auch hin und wieder vor, der ist zu niedrig, und dann wird nach Vertragsschluss die Erklärung wieder angefochten, und diese Anfechtungserklärungen sind in aller Regel wirksam. Die Gerichte betrachten das als wirksam, wenn die fehlerhafte Erklärung auf einem Irrtum beruht. Und wenn jetzt umgekehrt der Reisende eine Erklärung abgibt, die dahin geht, dass er abends fliegen möchte, aber er durch Verschreiben eine falsche Zeit eingibt und die ihm dann letztendlich bestätigt wird als Beförderungsvertrag, dann kann er diese Erklärung auch anfechten.
Und das gilt sowohl für eine ganze Reise als auch für eine nur Flugbuchung?
Wenn der Reisende bei der Buchung einer Pauschalreise den 21. Juli angibt und will eigentlich am 21. Juni reisen, dann ist das genauso ein Fehler in der Erklärung, ein Verschreiben, der letztendlich eine Anfechtung zulässt.
Eine ganz andere Art zu reisen ist mit dem Bus. Da wird auch viel versprochen, großer Sitzabstand, ein moderner Bus mit Service. Und dann so ein Hörer in einer E-Mail, alles war nicht gegeben. Der Bus war zu klein, die Toilette war verschlossen und nicht benutzbar. Und wenn man dann im Bus sitzt, dann kann man ja wenig tun. Der Fahrer kann es nicht ändern. Was machen?
Ja, im Prinzip rechtlich gilt das Gleiche oder das Ähnliche wie bei einer Pauschalreise. Was zugesichert ist, muss auch da sein. Und möglicherweise hat man dann hinterher Mängelansprüche. Ich weiß nicht, ob es sich um einen niedrigeren Beförderungspreis handelt. Dann wüssten wir wahrscheinlich, um wen es sich handelt. Es wird dann nicht allzu viel rausspringen, sage ich jetzt mal am Ende. Aber man, natürlich hat man Ansprüche. Ja.
Wie groß müssen die Umsteigezeiten sein, fragt Christian Schröter. Bei einem mehrfachen Umsteigflug von Frankfurt nach Amerika und dann von Chicago aus einen Weiterflug, war der letzte Flug nicht mehr erreichbar, weil 20 Minuten Verspätung. Also muss man sowas vorher einkalkulieren oder sind die Verspätungen dann das Entscheidende?
Das sind gängige Fälle, die passieren nicht selten. Mhm. Die Fluggesellschaften stellen eine Flugverbindung mit Umsteigeverbindung zusammen und sie müssen bei der Planung dieser Umsteigeverbindungen die sogenannten Minimum Connecting Times, Mindestumsteigezeiten, die Flughäfen selbst vorgeben, die sollten sie zumindest einhalten. Es gibt Fluggesellschaften, die liegen knapp darunter aber diese Mindestumsteigezeiten, die der Flughafen vorgibt, das ist schon mal ein sehr grober Anhalt.
Und wo finde ich die?
Ja, für den Fluggast ist es schwierig, die herauszufinden. Die Fluggesellschaften, die müssen sie in erster Linie beachten. Der Fluggast, der kann sich über Internetrecherche auch informieren, wenn man da unter Mindestumsteigezeit oder Minimum Connecting Time und dann den Flughafen noch dazu eingibt in eine Suchmaschine, dann wird man das auch finden. Oh. Und kann man dann in etwa erkennen, wie die Umsteigezeiten sind. Aber man muss halt auch immer berücksichtigen, manchmal ist auch noch eine Einreise in das jeweilige Land notwendig, wenn Sie beispielsweise in die USA reinfliegen und dann weiterfliegen wollen, dann ist erstmal die Einreise erforderlich, man muss die Gepäckstücke entgegennehmen, man muss die Gepäckstücke wieder neu abgeben, das sind alles Dinge, aber genau genommen haftet immer die Fluggesellschaft dafür, wenn sie diese Zeiten so zusammenstellt.
Bei einer nur 20-minütigen Verspätung wird wahrscheinlich die Zeit zu knapp bemessen gewesen sein, denke ich mal. Ja.
Ja. Ja. Also da sind die Gerichte sehr verbraucherfreundlich. Selbst geringe Verspätungen, die dazu führen, dass man den Anschlussflug nicht bekommt, gehen zulasten der Fluggesellschaft, die diese Umsteigeverbindung zusammengestellt hat.
Bei der nächsten Frage von Thomas Luger geht es um die Höhe der Entschädigung. Das Ferienhaus in Schweden hatte nicht die zugesagten Eigenschaften, kein Zugang zum See. Es wurde eine Erstattung von 5% angeboten, findet der Hörer in diesem Fall zu wenig. Soll er nun akzeptieren oder nicht?
War das der einzige Mangel, sage ich jetzt mal, dass der Zugang zum See
nicht... Er schreibt, hatte nicht die Zugang... die zugesagten Eigenschaften, zum Beispiel? Zugang zum See...
Ja, also ich sag mal so, ein versprochener Zugang zum See ist schon eine wesentliche Eigenschaft. Da legen viele sehr viel Wert drauf. Da erscheint mir 5% auch etwas wenig.
weniger Zimmer zum Beispiel als angekündigt. Was kann man da machen?
Ja, dann kriegt man die Personenzahl nicht unter. Man muss auf gedrängtem Raum leben. Das bringt schon auch Minderung.
Ja.
Na klar.
Können Sie so eine ungefähre Zahl mal nennen, dass man sich, dass man weiß, wo man sich da bewegt? 5% haben wir gerade gehört, ist zu wenig. Was wäre denn angemessen?
Also wenn das plakativ herausgestellt war bei dem Ferienhaus, Seezugang, wie auch immer, na dann würde ich schon ziemlich hoch gehen. 30-40%. Ja.
Vielleicht kann man da auch nochmal als Tipp an die Hörer weitergeben. Es gibt das Bemessen der einzelnen Minderungsquoten ist im Einzelfall schwierig. Mhm. Aber es gibt ganz gute Übersichtstabellen. Eine heißt Frankfurter Tabelle. Es gibt eine Kemptner Reisemängeltabelle. Es gibt eine spezielle Tabelle für Kreuzfahrten. Da kann man mal draufschauen, kriegt einfach mal einen Überblick, was Gerichte bei ganz bestimmten Reisemängeln für Minderungsquoten gewährt haben. Kann man mal einen kriegt man einfach mal einen ganz guten Überblick.
Und stellt fest, dass es unterschiedlich ist.
Genau. Dann nimmt man erstmal die höchsten und guckt, wie man sich runterfahren lässt. Genau. Ja. Noch eine kurze Frage.
Wenn das Gepäck im Urlaub zu spät ankommt, hat man ja Ansprüche. Gilt das auch für den Rückflug, wenn das Gepäckstück 4 Tage später erst zu Hause ankommt? Da habe ich zu Hause meine Sachen, aber nicht alles.
Es kommt darauf an, was im Koffer gewesen ist. Wenn es jetzt Alltagskleidung ist, da geht das Gericht davon aus, diese Alltagskleidung, die hat man auch noch im Kleiderschrank
zur Trüffel,
Verfügung.
Aber die Trüffel, die eigentlich am Abend drauf auf den Tisch sollten.
Zum Beispiel. Oder ich habe auch schon Fälle, da sind die Leute mit Festkleidung im Urlaub gewesen, wollten direkt nach dem Urlaub mit dieser Festkleidung weiter zum nächsten Anlass und dann hatten sie die Festkleidung nicht mehr zur Verfügung. Und da wurde dann der Noteinkauf gestattet und die Fluggesellschaft oder der Reiseveranstalter mussten dann da hier entsprechend Ersatz schaffen.
Im Falle einer Braut kann das in der Tat sehr teuer werden,
nehme
ich an. Ja. Damit neigt sich jetzt auch schon die Sendezeit dem Ende zu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen, Sabine Fischer-Volk, Juristin und bis gestern noch Rechtsreferentin in Brandenburg bei der Verbraucherzentrale, Professor Tobias Ehlen vom Fachbereich Touristik an der Hochschule Worms und Holger Hopper-Dietzel, Rechtsanwalt für Reiserecht in Wiesbaden. In der nächsten Woche erwartet Sie hier an dieser Stelle meine Kollegin Susanne Kuhlmann. Sie fragt, ob ein Weg zur Gesundheit die Vorsorgekur sein könnte. Gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Nachrichten. Dort danach kommt Umwelt und Verbraucher und ein Thema unter anderem ist der Insektensommer. Der NABU lädt ein zum Zählen von Sechsbeinern. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.